Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Mit Dominik Schottner am Mikro. Schön, dass ihr da seid. Von zu Hause wegziehen und auf eigenen Beinen stehen ist ein großer Plan, den ja viele hegen nach dem Abi oder nach dem Ende der Ausbildung. Was aber, wenn der Ort, wo man hingeht, einen nicht glücklich macht? Christine wird uns in diesem Ab 21 Podcast davon erzählen, wie sich das anfühlt. Bei ihr war es nämlich gleich doppelt schwierig. Sie ist mit ihren Eltern nach der Wende von Brandenburg ins Rheinland gezogen, dann ganz kurz wieder zurück, dann wieder ins Rheinland und jetzt, seit kurzem, für wahrscheinlich immer in die alte Heimat nach Guben an der polnischen Grenze. Über die Gründe, warum sie das gemacht hat, sprechen wir gleich hier. Vorher hören wir aber noch eine andere Rückkehrerinnen-Geschichte, und zwar die von Franziska Struller. Die ist von ihrer Heimatstadt Bayreuth nach Dresden zum Studieren gezogen, fürs Biologiestudium. Aber dann hat sie gemerkt, so richtig toll ist es hier auch nicht. Obwohl die Vorfreude auf Stadt und Studium ziemlich groß waren.
Ich habe mich einfach total auf dieses Studentenleben gefreut. Ich dachte so, ja, jetzt hängt man überall in coolen WGs rum, durchzechte Nächte, Diskussionen über Gott und die Welt. Wildes, cooles Studentenleben habe ich auf jeden Fall erwartet.
Und du warst ständig nur in Vorlesungen, in Seminaren und in der Bibliothek und es war grottenlangweilig? Oder warum? Was war das Problem?
Was der Auslöser war, kann ich gar nicht richtig sagen, aber schon in der ersten Woche habe ich gemerkt, ich bin total unglücklich mit der ganzen Situation. Objektiv betrachtet war das nett an der Uni. Ich habe direkt Leute getroffen, mit denen ich dann auch in den Vorlesungen war, Mittagessen war. Also es war eigentlich ganz normal, ein Studienstart, aber ich war einfach todunglücklich. Ich saß wirklich viel zu Hause, traurig, habe auch viel geweint und habe mich einfach total unwohl gefühlt in der Situation.
Jetzt hast du schon gesagt, Freunde und so, also es gab schon so ein Netz, oder? Also du kanntest schon Leute.
Ja, ich kannte Leute. Ich habe auch in der ersten Woche alle diese ersten Veranstaltungen mitgemacht. Kneipentour, Stadtrallye. Ich war da überall dabei.
Das muss ja nicht immer zum Vorteil sein, weiß ich aus eigener Erfahrung. Es kann ja auch ganz schrecklich sein. Aber erstmal ist es ja ein Weg, Leute kennenzulernen, ja.
Genau, eben. Das war mir auch wichtig. Deswegen habe ich das auch gemacht. Aber auch schon da war ich eigentlich in der Phase, wo ich von mir selber aus sehr lustlos war. Ich wollte viel einfach auf der Couch sitzen, mich irgendwo so ein bisschen verkrümeln, meine Ruhe haben, aber da in dieser ersten Woche war das noch so ein bisschen der Vernunftgedanke, nein, du musst jetzt raus und hier Leute kennenlernen.
Mhm. Genau. Du hast auch deinen Freund da kennengelernt oder hattest zumindest einen Freund in der Zeit auch, oder?
Genau, ich hatte den schon in Bayreuth, wir haben uns in Bayreuth kennengelernt und sind quasi gemeinsam nach Dresden gezogen, hat auch sein Studium dort angefangen, aber wir haben damals bewusst gesagt, wir wollen nicht zusammenziehen, weil wir eben beide erstmal in der WG wohnen wollten, eben so dieses freie Studentenleben ein bisschen auskosten. Meine WG-Situation war leider ein bisschen suboptimal. Ich habe zur Zwischenmiete gewohnt und habe leider nur den jungen Mann angetroffen, der eben dann nicht dort gewohnt hat und kannte meine Mitbewohner gar nicht. Und das war dann leider gar nicht so ideal.
Ah ja, Klassiker irgendwie, ne? Aber sag mal, wenn du da mit deinem, ist es immer noch dein Freund heute?
Ja.
Ja, wenn du mit deinem Freund damals wie heute, ihr seid gemeinsam dahin gegangen und trotzdem warst du unglücklich. Vielleicht lag das ja weniger an der Stadt und den Umständen dort?
Also ja, woran genau es lag, kann ich, wie gesagt, schlecht sagen. Ich glaube, ich war wirklich so ein bisschen überrumpelt davon, das klingt jetzt wirklich so dumm, dass eben dieses Studentenleben nicht sofort ich total drin war. Ich hatte wirklich einfach so eine ganz genaue, überhöhte Vorstellung davon, wie das Leben dort sein würde und dann war es nicht so. Und mein Freund war ja auch neu in der Stadt. Also der war natürlich immer total für mich da und hat mich da wirklich, wo es mir schlecht ging, sehr gut aufgefangen. Aber das war dann jetzt irgendwie auch nicht so, dass er mich einfach mit all seinen Freunden ständig mitgeschleppt hat und so. Das hat sich irgendwie nicht ergeben.
Was hattet ihr oder was hattest du damals studiert?
Biologie.
War das irgendwie doof oder war das eigentlich so nach deinen Vorstellungen inhaltlich jetzt?
Also das kommt auch noch ein bisschen dazu, genau. Ich dachte, Biologie, das kann man ja wohl überall in Deutschland gleich studieren. Ich suche mir einfach eine schöne Stadt aus. Und dann musste ich tatsächlich in Dresden auch sehr schnell feststellen, dass dort ein sehr technischer bzw. molekularbiologischer Schwerpunkt herrscht. Und das war schon damals mir klar, das will ich eigentlich gar nicht so sehr. Ich wollte eher in die ökologische Richtung. Es hat mir Spaß gemacht zu studieren, aber es war jetzt auch nicht so, dass mich das total gefesselt hat und ich mich da dann einfach auch total reinstürzen konnte, sondern ich habe schon da ein bisschen gemerkt, das sind jetzt eigentlich nicht unbedingt die Fächer, die mich jetzt hier vom Hocker reißen.
Es ist interessant, weil ich habe die gegenläufige Erfahrung gemacht. Ich bin zu Hause geblieben fürs Studium und habe gedacht, Mensch, Sportwissenschaften mit Schwerpunkt Medien, großartig, kann ich hinterher Sportreporter werden. Und habe mir gedacht, das wird also ein klasse Studium. Und dann habe ich mich balletttanzend in der Turnhalle wiedergefunden mit anderen Fußballtypen, die irgendwie genauso ungrazil durch die Gegend geschwebt sind. Und dann hatten wir auch noch sowas wie Bewegungslehre und Anatomie. Und es hat überhaupt nichts mit meinen Vorstellungen zu tun. Die Konsequenz war am Ende, dass ich dann meiner Mutter einen langen Brief geschrieben habe und gesagt hat, Mama, es tut mir leid, aber ich muss dieses Studium abbrechen und ich werde wahrscheinlich auch wegziehen. Das habe ich am Ende dann auch gemacht, aber ich weiß, dass diese Entscheidung, das meiner Mutter mitzuteilen, wahnsinnig schwer war. Jetzt hast du genau die andere Richtung gewählt. Du bist zu deinen Eltern zurückgegangen. Wie fanden die das denn?
Die fanden das, glaube ich, gut. Ja, mein Vater meinte im Nachhinein, er hatte da seine Zweifel, ob das gut ist, dass ich zurück nach Bayreuth komme. Aber meine Eltern sind beide wahnsinnig unterstützend. Die haben auch gemerkt, es geht mir einfach wirklich schlecht und haben deswegen letztlich das auch mitgetragen und haben gesagt, was immer dir gut tut. Und wir verstehen uns sehr gut. Ich habe wirklich ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern, auch auf Augenhöhe. Und deswegen haben die sich schon gefreut, dass ich wieder da war. Einfach, wir können uns gut unterhalten, wir können gut zusammenleben. Also das ihnen so mitzuteilen, das war wirklich gar kein Problem. Das war mehr eine Entscheidungsfindung mit ihnen zusammen.
Und dann hast du sozusagen alle deine Sachen wieder eingepackt in dein Auto oder Mietwagen und bist zurück in dein Kinderzimmer gezogen?
Ja, tatsächlich nicht. Ich bin in das alte Kinderzimmer meines Bruders gezogen, weil ich wirklich auch gesagt habe, okay, ich möchte, wenn ich jetzt hier zum Bachelor wohne, doch vielleicht diesen Cut haben, dass ich eben nicht in das Kinderzimmer zurückkomme, sondern es ist auch sozusagen im Haus ein bisschen Neuanfang. Und ich habe dann wirklich sozusagen das alte Zimmer meines Bruders für mich neu eingerichtet.
Okay, also sehr bewusst auch die ganze Sache. Nicht nur einfach überstürzt nach Hause und gesagt, ah, bloß zu Mama und zu Papa wieder, sondern schon mit einem klaren Plan auch dabei gehabt.
Ja, doch. Ja.
Gehörte zu dem Plan auch mit den Eltern sowas wie einen WG-Putzplan oder so zu erstellen, weil du ja jetzt nicht mehr das Kind warst, sondern das zurückgekehrte Kind, aber schon mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung?
Nee, also das gar nicht. Ich mache auch von mir aus viel im Haushalt. Also das war auch schon vorher so in meiner Abi-Zeit, war ich nicht so sehr das Kind, was noch total kindlich bei den Eltern wohnt. Ich habe ja auch schon ein Auslandsjahr in Schweden gemacht während der Schulzeit und eigentlich schon danach haben wir uns wirklich auf Augenhöhe begegnet. Und es war dann tatsächlich während meines Studiums so ein bisschen wie ein WG-Leben zu Hause, aber halt super entspannt, einfach weil wir uns natürlich wahnsinnig gut kennen. Man kann über alles reden und das war ja sehr schön, aber wirklich total unkompliziert.
Jetzt wohnst du, hast du am Anfang gesagt, gar nicht mehr bei deinen Eltern, sondern wo?
Inzwischen wohne ich in Bochum, bin dort für meinen Master hin nach dem Bachelor.
Und wie fühlt es sich jetzt an?
Sehr gut. Es ist nicht so, dass ich sozusagen bei meinen Eltern irgendwie doch geflohen bin, weil ich das nicht mehr ertragen habe. Ich hatte einfach wirklich auch dann doch Lust, nochmal auszuziehen. Wie gesagt, Bayreuth ist ja so ein bisschen dann doch Kleinstadt, wo mir klar war, da will ich nicht für immer wohnen. Und deswegen hatte ich dann auch wirklich Lust, nochmal woanders hinzugehen, habe einfach geschaut, wo ist ein guter Master für mich, habe da Bochum gewählt und ich fühle mich total wohl.
Im Ruhrgebiet, besser als Oberfranken.
Ja, doch, in vielerlei Hinsicht. Ich komme immer noch sehr gerne nach Hause, aber doch, ich fühle mich sehr wohl im Ruhrgebiet.
Hat sich das angefühlt für dich, als du beschlossen hast, von Dresden zurück nach Bayreuth zu deinen Eltern zu gehen? War das für dich ein bisschen wie Scheitern oder bist du da erhobenen Hauptes zurückgefahren?
Also es hat sich schon wie ein Scheitern angefühlt. Zum einen eben, weil das ja eigentlich das war, was ich mir ausgesucht hatte. Zum anderen auch, weil das ja wirklich Millionen von Menschen jedes Jahr irgendwie machen und weil das so ein bisschen halt die Erwartungshaltung irgendwie ist. Das ist einfach sehr natürlich geworden, nach dem Abi erstmal raus. Und ich habe das einfach irgendwie nicht hinbekommen, habe mich da nicht wohlgefühlt. Und da hatte ich sehr das Gefühl, es ist ein Scheitern.
Und inzwischen würde ich mal denken, ist es aber eine wertvolle Erfahrung gewesen, oder?
Auf jeden Fall. Ich habe eigentlich direkt, als ich die Entscheidung dann getroffen hatte, als ich wieder zurück bei meinen Eltern war, auch sehr viel positive Rückmeldungen irgendwie bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, du, finde ich gut, das ist dein Weg. Oder die auch gesagt haben, ja, mir ging es am Anfang auch schlecht. Und wo ich dann auch gemerkt habe, ja, jeder geht seinen eigenen Weg. Das war für mich in dem Moment einfach nicht das Richtige. Und es ist ja nicht so, dass jetzt mein Leben gescheitert ist und ich eine völlig verkrachte Existenz bin, sondern es ist einfach, in dem Moment mit 18 Jahren war ich einfach noch nicht so weit.
Sehr weise. Franziska Stroller aus Bayreuth ist fürs Studium nach Dresden gezogen, sogar mit ihrem Freund damals, hat aber trotzdem schnell bemerkt, das ist da nichts für mich. Also ist sie zurück zu den Eltern nach Bayreuth. Inzwischen lebt sie sehr glücklich in Bochum und studiert da ihren Master zu Ende.
Deutschlandfunk Nova.
Meine Mutter hat vor kurzem zu mir gesagt, Junge, du musst endlich mal deine Kisten abholen aus der Garage, die, wo noch die Sachen aus der Jugend und zum Teil sogar auch Kindheit drin liegen. Und dann habe ich das gemacht, habe aber erstmal stundenlang vor den Kisten gehockt und da drin ein bisschen rumgekramt, in Erinnerungen geschwelgt, weil ich das einfach irgendwie mag, sich da so 1, 2, 3, 4, 5 Stunden mal so ein bisschen in der Zeit zurückzubeamen. Und der Psychologe Rüdiger Pohl, der sagt, das ist auch vollkommen richtig so.
Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das die beste Antwort auf die Frage ist. Die Frage ist eher, warum wir das eigentlich tun. Ob das wirklich eine gute Einschätzung ist, weiß ich nicht. Mit zunehmendem Alter haben wir gern, dass das Leben oder unsere Selbsteinschätzung immer besser wird. Dass wir also uns besser einschätzen, Erfolg haben, schöne Dinge erleben. Wenn das mal nicht der Fall ist und im normalen Leben ist das ja leider so, dass nicht immer alles so hundertprozentig klappt, dann ist natürlich mit einigem Abstand die Erinnerung so, dass wir doch etwas positiver daran zurückdenken. Also meinetwegen, wie in Ihrem Fall, die Kindheit dann mit zunehmendem Alter immer positiver erscheint. Also das ist was, was man bei vielen Menschen, vor allem bei älteren Menschen, dann beobachten kann. Und der Zweck oder Sinn oder Ziel dieser Verfälschung ist vermutlich, dass wir uns einfach besser fühlen, dass wir ein besseres Selbstkonzept haben, dass wir auf unser Leben mit positiveren Gefühlen zurückblicken können.
Also wir überlisten uns selber, auch wenn es vielleicht gar nicht so ist?
Ein bisschen, ja. Natürlich nicht völlig. Wir können das nicht völlig ignorieren, wenn da schreckliche Dinge passiert sind in der Kindheit. Aber wir können sie aus der Distanz etwas positiver sehen, durch eine rosarote Brille sozusagen Schrecken oder schreckliche Dinge weniger schrecklich machen und andere Dinge positiver erinnern. Auch die Selektion übrigens, an was wir uns erinnern, das sind ja eher auch die positiven Dinge. Und die negativen oder peinlichen Momente unserer Kindheit, die werden dann eher ausgeblendet.
Da sprechen wir jetzt aber über, ich nenne sie jetzt mal Nano-Erlebnisse aus dem Alltag. Aber was ist denn mit so, gerade in der Großelterngeneration oder Urgroßelterngeneration, ist natürlich der Zweite Weltkrieg vielleicht noch präsent. Sowas kann man doch gar nicht ausblenden.
Natürlich nicht. Das bleibt natürlich immer präsent. Aber viele Eltern oder auch Großeltern reden zum Beispiel nicht darüber oder haben gar keine Dokumente mehr aus der Zeit. Also aktiv versucht, sozusagen die Erinnerung daran nicht zu befördern, auch nicht durch wiederholtes Erzählen zu üben. Psychologisch gesehen natürlich auch nicht zu verarbeiten. Also sie haben die Dinge einfach ignoriert oder ausgeblendet, um nicht weiter daran erinnert zu werden. Also nur wenige Menschen haben es wohl geschafft, sich damit zu beschäftigen, zu ihren Einstellungen und Taten zu stehen und versuchen, das zu verarbeiten. Das ist eine Minderheit.
Lassen Sie uns auf unser Gehirn gucken. Was passiert denn da, wenn wir so selektiv vorgehen?
Wie so eine Selektion stattfindet oder eine Umgewichtung, so eine Tönung in positivere Farben. Wie das genau im Einzelnen passiert, ist wohl recht unklar. Ein Mechanismus, der dabei eine Rolle spielt, ist, dass wir Erinnerungen ja nicht einfach in Schubladen ablegen und dann irgendwann rausziehen und uns angucken, sondern diese Erinnerung jedes Mal wieder neu konstruieren, also neu zusammenbasteln aus Fragmenten. Es gibt also keine komplett abgelegte Erinnerung, sondern einzelne Fragmente, meinetwegen ihre Kindheit, ihre Schulzeit, ihr Spielzeug, ihre Klassenkameraden, was weiß ich. Und aus diesen einzelnen Teilen basteln sie wieder was zusammen. Mhm. Bei diesem Zusammenbasteln spielt aber ihr gegenwärtiges Selbstkonzept eine Rolle, also wie fühlen Sie sich gerade im Moment oder weswegen erinnern Sie das gerade? Und das spielt mit rein und verändert durch diesen Rekonstruktionsprozess Ihre Erinnerung. Die ist dann nicht mehr authentisch.
Also das heißt, es gibt nicht die eine Erinnerung, wo dann Leute auch sagen können, nee, es war ganz anders, sondern die wird immer wieder aktualisiert sozusagen, je nachdem, was wir auch finden, um uns zu erinnern oder wie wir gerade uns fühlen und drauf sind.
Genau, Maler hat mal gesagt, die Erinnerung ist wie ein Gemälde, das ständig neu übermalt wird. Also es ist nicht eine Schicht, sondern es werden immer neue Schichten drüber gelegt, je nachdem unter welchen Zielen, Wünschen, Gefühlen, Emotionen wir Erinnerungen wieder abrufen. Beim Abrufen wird Erinnerung nämlich immer wieder neu gespeichert, also wie ein Wiederholungsprozess, aber kein identischer, sondern durch die Rekonstruktion der Erinnerung werden immer wieder neue Facetten hinzugefügt, andere werden weggelassen und so ändert sich die Erinnerung im Laufe der Zeit.
Gilt das auch für die gemeinsam geteilte Erinnerung? Also ich spiele darauf an, wenn Freunde sich treffen und über die gute alte Zeit klönen und dann dabei alte olle Kamellen auspacken und sich damit gut fühlen?
Ja, das gilt auch gerade dafür. Dann, da kann man es am besten erkennen, dass Erinnerungen zum Beispiel auseinandergedriftet sind und nicht mehr zusammenpassen, obwohl beide ja dasselbe erlebt haben. Mhm. Ja, und trotzdem erinnern sie jetzt völlig verschiedene Dinge. Das Problem ist, wir haben ja immer nur eine Erinnerung an die Vergangenheit. Ja, wir haben nicht mehrere Versionen. Wir haben da keinen Speicher für die verschiedenen Updates, sondern wir haben nur eine Fassung. Und das heißt, wir können das nie vergleichen mit einem Original und dann sozusagen entdecken, oh, das ist jetzt in die Richtung abgewichen, das stimmt ja so gar nicht. Ja, sondern wir glauben immer, das, was wir erinnern, halten wir für authentisch. Meist ist es das ja auch. Ja, also sonst würden wir ja dauernd gegen irgendwelche Wände laufen, wenn das immer völlig verkehrt wäre. Aber es ist in Details verschieden. Es ist selektiv und hat sich eben da verändert.
Der Psychologe Rüdiger Pohl hat ein Buch geschrieben über das autobiografische Gedächtnis, die Psychologie unserer Lebensgeschichte und uns erklärt das, warum es wichtig ist, dass wir uns erinnern an unsere Kindheit. Das ist ja auch das, was manche vielleicht suchen, ne? Wenn sie zurückkehren nach Hause. Ist nur die Frage, ob sich das dann tatsächlich auch einlöst. Ab 21 ist hier.
Deutschlandfunk Nova.
Von Guben in Brandenburg nach Köln ziehen und wieder zurück. Das ist stark verkürzt Christine Franzkes Geschichte. 700 Kilometer sind es von der Grenze zu Polen an den Rhein und eben natürlich auch wieder zurück da nach Brandenburg. Das ist eine dieser Gegenden in Deutschland, die eher als strukturschwach beschrieben werden. Aber es ist eben auch eine Gegend, die Christines Herz deutlich mehr zum Hüpfen bringt als das immer fröhliche Rheinland. Was sie dort bei den Kölnern, bei den Bonnern besonders vermisst hat, erklärt sie uns jetzt.
Menschen.
Aber da sind ja sehr viele, also die Mentalität genau. Der Brandenburgerinnen und Brandenburger.
Genau, also wir sind ganz viele im Freundeskreis gewesen. Damals war ich, wie gesagt, 13, 14, wie ich dann hier gewohnt habe. Und dieser Freundeskreis ist einfach bestehen geblieben und sind mit 18, 19 sind ganz, ganz viele nach Köln gezogen, Düsseldorf und die Umgebung. Hatten also wirklich fast jedes Wochenende in Kontakt, sind raus und feiern gegangen und haben ein ganz enges Band und fast alle sind auch wieder zurückgekommen. Also bis letztes Jahr. Das heißt, mein bester Freund ist letztes Jahr auch wieder zurückgezogen. Und wir haben uns aber die Frage gestellt, wir sind mit dem Auto gefahren, waren zu Besuch hier, sind zusammengefahren, da meinte er, was haben wir eigentlich in Köln oder im Westen, was wir hier nicht haben? Und dann habe ich ihn angeschaut und gesagt, ja, stimmt eigentlich. Ganz viele, wie gesagt, sind vorher schon wieder zurückgekommen, einfach mit den Kindern auch, wegen der Familie. Und was natürlich auch ein Faktor ist, ist das Geld. Also hier lebt man wesentlich günstiger. Man hat kürzere Wege, man hat diesen Stress nicht mehr. Also man lebt einfach insgesamt ruhiger. Und klar habe ich auch Freunde im Westen gehabt, aber da kann ich an einer Hand abziehen, mit wem ich noch Kontakt habe, weil irgendwie war das, die hatten alle keine Zeit, hatten Kinder und die Freundschaften haben sich auch früh ergeben und das war halt fest. Und alles, was so danach kam, wo man Bekanntschaft geschlossen hat, war irgendwie, wirklich nur eine Bekanntschaft. Also nicht so, dass ich sagen kann, das ist eine gute Freundin geworden.
Klingt ein bisschen so durch, ehrlich gesagt, für mich. Und ich muss vielleicht in dem Zusammenhang auch sagen, dass ich sowohl in Leipzig gewohnt habe, als auch in München, als auch jetzt in Berlin und auch mit einer Brandenburgerin verheiratet bin. Mir dieser Ost-West-Geschichte also sehr bewusst bin, aber es klingt so ein bisschen durch bei dir, als wäre da so ein Mentalitätsunterschied zwischen Ost und West irgendwie das Problem gewesen. Oder überinterpretiere ich das jetzt vielleicht?
Also ich mag die Rheinländer, sowohl auch die Brandenburger, aber diese richtige Freunde findet man, also habe ich nur hier gefunden.
Aber dabei sagt man doch eigentlich den Rheinländern, insbesondere den Kölnern zu, dass sie so wahnsinnig jovial sind. Die gehen immer auf einen zu. Und ich habe, als ich in Köln gelebt habe, zum Beispiel die Erfahrung gemacht, was ich nirgendwo anders gemacht habe, dass man im Supermarkt auf einmal mit wildfremden Menschen spricht. Das kann ja auch erstmal total oberflächlich sein, aber es vermittelt schon so ein Gefühl von Heimlichkeit irgendwie.
Genau. Naja, das ist halt ja oberflächlich, nicht? Man konnte da jeden anrufen, man ist feiern gegangen, aber es war halt alles oberflächlich. Also es war nichts, wo ich sagen kann, es ist eine richtige Freundschaft draus entstanden. Und das ist halt hier anders. Hier ist es schwierig, sage ich mal, die Brandenburger erstmal an die ranzukommen. Die sind erstmal skeptisch.
Das kannst du aber dreifach unterstreichen.
Ja, und aber wenn man die dann hat, oder wenn man findet, dann ist das aber auch was Handfestes.
Ja, dann bleiben sie.
Genau.
Ja. Ist es dir denn schwer gefallen, diesen Entschluss zu fassen und dann auch tatsächlich in die Tat umzusetzen? Oder hast du irgendwie, war das ein einfacher Ritt?
Ich glaube, für meine Familie war es einfacher wie für mich.
Also für deine Familie meinst du deine Kinder und
genau,
deinen Mann?
Genau, also mein Mann und meine Tochter. Also ich habe ja noch zwei kleinere Kinder. Für die war das natürlich erstmal wahrscheinlich egal, weil die sind 3 und 2. Aber für mich war es, jetzt wieder zurück. Warum bin ich denn damals weggegangen? Also wieder aus dem Osten Richtung Bonn gezogen. Und warum sollte ich jetzt zurückgehen? Weil sich halt alles verändert hat. Ne? Pro und Contra habe ich mir aufgeschrieben und war sehr skeptisch. Also ich habe das Positive schon gesehen. Aber natürlich ist es halt auch wieder ein Schritt. Man verändert ja was nicht. Und das ist ja nicht, dass man einen Nachbarort zieht, sondern wirklich weit weg. Meine Mutter hat vorher auch schon 120 Kilometer weit weg von mir gewohnt. Also wir hatten da jetzt auch nicht wirklich so an Familie. Und die Eltern von meinem Mann haben auch in Westerwald gewohnt. Mhm. Aber jetzt ist es ja nochmal, sind es ja nochmal 600 Kilometer mehr, nicht?
Mhm.
Und das ist natürlich dann schon ein Unterschied.
Und auch nicht direkt an der ICE-Strecke gelegen.
Ja, genau. Mhm. Also wir brauchen hier auch, mindestens eine Stunde ungefähr, bis wir auf der Autobahn sind.
Ja. Es gibt so eine Rückkehrerinitiative, über die wir auch auf dich gestoßen sind, die Menschen wie dir und deinen Freundinnen und Freunden Hilfe anbietet. Ob man die dann nimmt, ist eine andere Geschichte, aber Hilfe anbietet beim Zurückkehren. Hast du das auch gemacht?
Genau. Nee, also ich sag mal so, ich war ja hier die grüne Apfelkönigin im Jahr 2010 und hatte Kontakt zur Touristinfo, also zum Mut, die diese Rückkehrerinitiative gestartet haben. Mhm. Hab mit denen telefoniert und die haben mir mitgeteilt, dass sie halt Wohnungen auch vermitteln und Kindergärten und Ärzte, dass sie da behilflich bei sind. Zu der Zeit gab es noch keine Wohnung, von dem wir wollten oder brauchten. Also wir wollten halt ein Haus. Ich finde es halt auch klasse, dass sie wirklich dabei die Leute, die länger nicht mehr hier sind, also ich kenne mich ja nun auch noch hier aus, nicht?
Ja.
Aber die Leute, die halt wirklich lange weg waren oder in der Schweiz waren, das sind ja damals auch ganz viele in die Schweiz gegangen oder nach Bayern und lange nicht mehr zurückgekehrt, denen fällt das natürlich wahrscheinlich ein bisschen schwerer oder wissen gar nicht mehr, was für Häuser stehen hier überhaupt noch, ne? Was ist hier neu und welche Möglichkeiten gibt es?
Also wie du das erzählst, klingt es, als hätte sich das fundamental verändert in Guben, seitdem du da weggegangen bist.
Naja, es sind viele, also sind ja diese Blöcke, Plattenbauten, davon werden viele abgerissen, aber dafür entsteht halt auch wieder was Neues, nicht? Die Leute sehen natürlich nur, es geht alles nieder, es geht alles kaputt, aber das, was neu kommt oder was gemacht worden ist, das sehen die halt nicht.
Mhm.
Und der Trend geht ja auch in eine andere Richtung. Also jeden, den ich frage, der möchte nicht mehr in der Platte wohnen.
Ja.
Und
früher war es cool oder
ja.
War es angesehen, in der Platte zu wohnen, ne? Weil da fließend Wasser und Zentralheizung.
Ja.
Ist dieses neue Guben, das da jetzt am Entstehen ist, wie du es gerade beschreibst, gefällt dir das besser als das alte Guben? Und hast du dann demzufolge bekommen, wonach du gesucht hast?
Also es ist anders. Also mir gefällt die Struktur, mir gefällt die Initiative und der Einsatz. Es gibt viele Skeptiker oder Pessimisten, die hier wohnen. Das gibt es zwar überall, aber hier fällt es halt auch einfach auf. Ich finde das alte Guben in der Hinsicht schön, weil ich meine Kinder, weil die einfach schön war.
Mhm.
Aber das hat, glaube ich, nichts mit den Baulichkeiten zu tun, sondern einfach vom Gefühl her. Hier ist viel Landschaft, hier sind viele Seen, hier sind viele Möglichkeiten für Jugendlichen, ohne dass man viel Geld ausgeben muss. Sag ich mal, in Köln, da ist man am See gefahren, musste 5 Euro Eintritt bezahlen.
Oh, das hat mich auch immer wahnsinnig gemacht.
Ja,
ja.
Hier sind halt, wie gesagt, viele Naturseen und das habe ich einfach so genossen.
Ja.
Und selbst wenn eine Tochter sagt, die ist hier einfach angekommen. Die hat ihr Freunde gefunden und die fühlt sich endlich wohl.
Aber jetzt kann sie nicht mehr mit den Öffentlichen so schnell irgendwo hin. Jetzt braucht sie ein Mofa oder sowas in der Richtung.
Das möchte sie nicht.
Was macht sie denn dann?
Sie fährt mit dem Fahrrad.
Mhm.
Also das ist ja auch kein Problem. Ich bin früher auch mit dem Fahrrad gefahren. Das ist alles möglich. Und ein Bus fährt hier auch vom Dorf aus. Also wir wohnen hier ein bisschen, sag ich mal, außerhalb. Also es sind, bis nach Guben, in die Sprüche sind 2 Kilometer. Also ist auch keine wirkliche Wahnsinnsentfernung. Und auch bis nach Guben reinfährt sie oder mal nach Polen rüber. Also ich glaube, sie ist nicht arg eingeschränkt wie ein Großstadtkind.
Mhm. Wenn dich denn irgendwann mal doch der Rappel packt und du sagst, Mensch, in Köln, das war so super, ich möchte da wieder hin. Kannst du dir das vorstellen?
Wahrscheinlich eher, wenn meine Kinder groß sind.
Also wenn die Kinder raus sind?
Genau, ich glaube, Köln wird es nicht. Vielleicht das andere, ich weiß es nicht.
In das schöne Rheinland.
Das ist noch weit weg. Im Moment, ich fühle mich total wohl. Und wie gesagt, mein Herz ist hier. Ich bin immer in Ossi geblieben, wie gesagt, obwohl ich meine Lebenszeit eigentlich in Köln und in der Umgebung aufgewachsen bin, aber trotzdem war ich immer
Ossi.
Christine Fanzel aus Brandenburg, aus Guben an der Grenze zu Polen, ist nach der Wende mit ihren Eltern ins Rheinland gezogen, aber dann eben aus Heimweh wieder zurück mit ihrer gesamten Familie. So, die Ab 21 ist nun also heimgekehrt, beziehungsweise sie ist am Ende, zumindest für dieses Mal. Danke fürs Zuhören an euch. Empfehlt uns gerne weiter. Anmerkungen, Kritik, Lob auch gerne gesehen per Mail an mail@deutschlandfunknova.de. Am Mikro war für euch Dominik Schottner. Bleibt geschmeidig. Ciao.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Märkisch-Oderland. Ein nackter Motorrollerfahrer hat Pressestellen der Polizei in unterschiedlichen Bundesländern offenbar kreativ stimuliert. Der nackte Mann war am Montag bei Temperaturen von um die 30 Grad in Brandenburg angehalten worden. Die Brandenburger Polizisten stellten aber lediglich die Identität des Nacktfahrers fest und baten ihn, seine Hose wieder anzuziehen. Auf Twitter bat die Polizei Brandenburg dann aber heute noch einmal augenzwinkernd um Mithilfe. Zu den Polizeifotos vom unbekleideten Fahrer fragte sie nach kreativen Eingaben zu möglichen Titeln. Die Polizei Berlin kommentierte mit Blick auf die freie Haut, dass Sonnencremes zu häufig einen zu geringen Sichtschutzfaktor haben würden. Die Polizei in Rheinland-Pfalz bedankte sich schlicht dafür, dass die Bilder ihren Tag gerettet hätten. Oha, das ist ja mal ein Naked-Bike, kommentierte die Polizei Kaiserslautern. Wiederum andere Beamte in Viersen, Nordrhein-Westfalen, ulkten: Na, hoffentlich waren während der Fahrt dann auch beide Ständer eingeklappt.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.